Wie ihr schon seht, ist es heute ein bisschen anders. Das Pult wurde ein bisschen umgestaltet. Es hat ein bisschen einen Retro-Stil bekommen. Das andere ist jetzt auch nicht schlecht, aber so ist es mal multifunktional. Und alles ist heute ein bisschen anders, denn heute wird Gebet und Predigt vermischt und deswegen bete ich auch gleich zum Anfang erstmal. Danke Gott, dass wir zusammensitzen können und es ist kein Zufall, dass wir jetzt in der Konstellation gerade hier sitzen, wie wir hier sitzen. Und wir danken dir vor allem dafür, dass du jetzt da bist und dass du jetzt sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass alles, was ich jetzt sage, ein Lobpreis wird für dich und dass vor allem daraus noch viel mehr Lobpreis wird, wenn die Leute das hören, dass sich immer weiter multipliziert zu mehr und mehr und mehr Lobpreis für dich. Amen. Genau, denn wir wollen uns heute mit dem Psalm beschäftigen, Psalm 104. Und Psalm, das ist ein Buch in der Bibel, was quasi Lieder sind, Gebetslieder, Lobpreislieder, Trauerlieder. Und diese Lieder wollen uns zum einen immer was beibringen, was lernen, aber sie wollen natürlich auch direkt zu Gott beten. Also die Psalmisten, die das geschrieben haben, sind im Gespräch mit Gott. Und so will ich es heute auch mal handhaben. Das heißt, meine Predigt wird immer wieder unterbrochen von Gebet. Dieser Stuhl, damit ihr es ein bisschen checkt, wenn ich dort sitze, dann werde ich beten. Dass ich das jetzt so mache, ist nicht meine Erfindung. Also das gab es schon in der ganzen Kirchengeschichte, zum Beispiel in der Erweckungsbewegung bei Ludwig Hofacker oder so, der hat das gemacht, oder Zinzendorf hat das gemacht, oder die Kirchenväter früher haben das gemacht, oder auch Jesus hat plötzlich zwischendrin, nach wo er gelehrt hat, gesagt, und danke dir, Herr, dass du es den Klugen und Weisen verborgen hast und es den Leuten hier offenbart hast. Und dann hat er plötzlich weitergeredet. Also es muss für die auch ein bisschen, aber das, genau, ist für uns eher ungewöhnlich und deswegen für euch, um es euch ein bisschen zu vereinfachen, so dieser Wechsel. Es ist ein ganz schön langer Psalm und deswegen werde ich immer weiter lesen. Und dann immer wieder auslegen, einige Sachen und immer wieder beten. Genau. Ich habe jetzt auch dieses mega coole, kreative, neue Design von unserer Gemeinde hier. Vielen Dank an unser Öffentlichkeitsarbeitsteam, dass sie uns das so zur Verfügung stellen. Und dann reiten wir auch schon mal los mit dem Psalm 104, die Verse 1 bis 2a. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Also zuerst von unserem Psalm geht es nicht um irgendwelche Sachen, die beschrieben werden, sondern es geht um Gott selbst. Gott wird beschrieben und Gott ist sehr groß. Er ist prächtig, herrlich, er ist sehr schön. Schönheit, Gott ist Schönheit. Und seine fantastische Schönheit drückt sich vor allem darin aus, dass er Licht ist. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Und Licht ist für mich schon so, und das ist auch in der Geschichte, ist nicht nur für mich so, das Ideal, die Reinheit, das perfekte, heilsames Licht. Jesus sagt darüber sich, ich bin das Licht in der Finsternis. Und das ist sozusagen das, was Gott ist. Und das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung für das, was wir jetzt hören, weil nur jemand, der selbst von innen und von außen sehr schön ist, der auch sehr schön gekleidet ist und alles, kann auch was sehr Schönes hervorbringen. Und bei Gott ist es eben der Fall. Und dafür will ich ihm jetzt auch kurz danken. Danke Gott, dass wir wissen können, was für einen wunderbaren, wunderschönen Schöpfer wir haben. Und der sich auch nicht zu schade war, Leute wie uns zu schaffen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du so schöne Dinge, dass du so schön bist und schöne Dinge machen wolltest. Und was der unbekannte Texter hier von Psalm 104 schreibt oder beschreibt, ist mehr oder weniger die Schöpfungsgeschichte als Gebet. Also sozusagen das, was wir ganz am Anfang von der Bibel lesen, haut er in den Gebet rein und dankt Gott für diese ganzen Dinge, die er beobachtet. Der geht so draußen rum. Heute Morgen, als ich gekommen bin, da war hier überall so Frost und dann die Blumen, da waren so Bitzel, so Dinger dran, so ganz kleine. Ihr wisst, was ich meine. Man kann es gibt kein richtiges Wort dafür. Frost, Blumen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und Gott macht halt Dinge, die wir nicht beschreiben können, wo wir im Deutschen keine guten Wörter dafür haben. Vielleicht habt ihr bessere als ich. Auf jeden Fall finde ich das sehr faszinierend und genau darum geht es jetzt, was für Dinge er tut. Da gehen wir auch schon gleich weiter zu 2b bis 4. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Denn du machst Winde zu deinen Booten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Und neben diesen ganzen sehr beeindruckenden Dingen, die hier drin stecken, finde ich vor allem sehr beeindruckend, dass da steht, Gott macht das jetzt gerade. Also es steht da, du bereitest jetzt den Himmel aus wie ein Zelt. Du breitest jetzt den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust, also alles in Gegenwart. Und nicht irgendwie, du hast es irgendwie mal gemacht, sondern es steht halt da, du machst es jetzt gerade. Es ist in der Gegenwartsform. Und das ist deswegen der Fall, weil Gott nicht mit der Schöpfung irgendwie aufgehört hat, sich um seine Schöpfung zu kümmern, sondern weil er das immer noch weiter macht. Er ist jetzt dafür verantwortlich, dass die Dinge bestehen bleiben. Er verwaltet die Sachen. Er hält die Welt. Das heißt, bei allem, wo wir vielleicht Angst haben vor dem Klimawandel oder vor, was weiß ich jetzt, in der Corona-Krise oder auch Krieg oder so, dass diese Welt mal von Menschen zerstört werden könnte, diese Welt ist in Gottes Hand und Gott baut sie jetzt und arbeitet gerade weiter daran. An dieser Welt, an seiner Welt. Er ist der Erhalter der Welt. Und sehr beeindruckend finde ich auch, dass hier steht, dass Wind und Feuer seine Diener sind, seine Boten sind. Also zwei Sachen, die uns als Menschen oft, wenn sie in extremer Form vorkommen, Wirbelstürme oder riesige Feuer, für uns nicht zu bändigen sind, aber für Gott sind es nur Diener. Herr, vielen Dank dafür. Dafür loben wir dich, dass du alle Dinge so gemacht hast, wie du es wolltest, Herr. Alles ist exakt so, wie du es wolltest. Und dass du sogar Sachen, die für uns teilweise problematisch sind oder die wir nicht unter Kontrolle haben, wie Wind und Feuer, dass sie für dich Diener sind, dass sie in deiner Kontrolle sind. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir in deinem Haus der Schöpfung leben können, so wie das hier steht. Vielen Dank, dass wir da ein Zimmer bekommen haben als Menschen. Genau, also in diesen Versen lesen wir, dass Gott regiert, dass Gott die Gewalt hat darüber. So wie unsere Bundesregierung die Gewalt hat über unser Land, hat Gott die Gewalt über die ganze Welt und regiert über diese Sachen, über auch die krassesten Naturgewalten. Gott macht alles genauso, wie er es will. Dieses Dein Wille geschehe, was wir im Vater unser sprechen, das kommt hier komplett vor. Gottes Wille geschieht. Und das ist der Sinn der Schöpfung, dass sein Wille geschieht. Also es war sein Wille, dass die Schöpfung besteht und dass es so ihren Lauf geht. Da geht es auch gleich weiter. Im Vers 5. Der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es nicht wankt, immer und ewiglich. Die Flut der Tiefe deckt es wie ein Kleid und die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin. Sie stiegen hoch empor auf die Berge und sanken herunter in die Täler zum Ort, den du ihn gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt. Darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässt Brunnen quellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen. Und spätestens jetzt hier bekommen wir mit, was sich auch durch dieses komplette Lied, durch diesen kompletten Psalm zieht. Nämlich, dass Gott alles geordnet hat. Gott alle Dinge einander zugeordnet hat. Aufeinander abgestimmt hat. Zum Beispiel, das Festland hat seinen Ort, wo es sein soll. Das Wasser hat seine Grenze, ist dort, wo es sein soll. Die Quellen in den Springen in den Bergen, damit sie den Berg runterfließen. Das heißt, alles ist irgendwie miteinander verbunden und geordnet. Es ist alles in Ordnung, so alles in Ordnung. Aber der Unterschied ist zu uns Menschen, Gott verzweckt die Dinge nicht. Das heißt, nicht alles davon, was wir jetzt hier so gelesen haben, hat irgendeinen Sinn, sondern Gott ist verschwenderisch in dem, was er tut, in seiner Schönheit. Wir sind ja oft so, ja, das muss effizient sein und gerade auf Arbeit so, zack, zack. In der und der Zeit muss das und das geschafft sein und ihr müsst da jetzt auch nicht auf Schnörkel achten, sondern Effizienz. Und bei Gott, dem scheint es nicht auf Effizienz anzukommen, sondern der macht sein Ding viel mehr, als es sein müsste. Viel schöner, viel weiter, viel prächtiger, als wir es eigentlich bräuchten. Viele von den Dingen, die er schaffen hat, sind für uns eigentlich als Menschen völlig sinnlos. Aber er hatte halt Bock drauf. Es war sein Wille. Er wollte es schön machen. Und da danke ich dir, Herr, auch nochmal dafür, dass du anders bist als wir. Ich hätte wahrscheinlich nach gewisser Zeit keine Lust mehr gehabt, das alles zu erschaffen oder so. Aber du wolltest es eben noch schöner und noch größer und noch besser machen. Dafür danke ich dir, Herr, das ist so cool. Und du hast es auch nicht gemacht irgendwie aus irgendwie Gewissenlosigkeit, dass du so verschwenderisch warst, sondern aus Großherzigkeit, Herr. Weil du es so gut gemeint hast mit uns und mit deiner Schöpfung. Und danke, dass alles auch so spannend geordnet ist irgendwie, dass es immer wieder noch mehr zu entdecken gibt, immer noch mehr als man bisher entdeckt hat. Man denkt immer, ah, jetzt haben wir es geschafft, jetzt wissen wir alles, aber tatsächlich ist immer noch, gibt es immer noch eine Ecke und noch eine Ecke. Vielen Dank. Und wir lesen weiter. Dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Das heißt, nachdem wir jetzt einen Teil der Schöpfungsgeschichte hatten, so mit dem Festland und mit dem Wasser und mit den ganzen Dingen, kommen wir jetzt zu den Tieren. Und auch da ist wieder diese Ordnung drin. Zum Beispiel haben wir den Wildesel. Es gibt ja in unserer Gemeinde auch Besitzer von Eseln. Und diese Wildesel in dem Fall, habe ich gelesen, können bis zu 70 Kilometer pro Stunde rennen. Das ist einfach nur so ein Randfakt. Fand ich sehr krass, dass solche Esel so schnell unterwegs sein können. Und die Esel haben eben wieder dieser Zweck, oder wieder, das ist einander bedingt, für die wurde die Möglichkeit eröffnet, dass sie Wasser finden können. Dass sie ihren Durst löschen können. Und jetzt aber bei den Vögeln, da singen die einfach so. Also da gibt es jetzt keinen richtigen Sinn. Ne? Da ist einfach, darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Also da steht jetzt auch nicht, wieso das so ist oder so, sondern halt, Gott wollte dann halt, das ist, finden wir vielleicht schön, aber hat jetzt keinen direkten Sinn. Spürt ihr ein bisschen, was ich meine? Dass es nicht immer alles verzweckt ist, sondern einfach so, damit es schön ist. Da ist. So wie unsere Musikthemen, die haben für uns gezwitschert. Und wir lesen einfach, genau, wir lesen mal weiter noch. Du tränkst die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Haben wir hier Früchte? Ich mal einen typisch diesbäckerischen Apfel mitgebracht. Also ich weiß nicht mehr genau, ob der von hier ist. Vielleicht ist er auch aus der Niederlande oder aus Spanien. Und dann noch was ganz Typisches für die Region. Eine typisch Neustädter Banane. Du lässt das Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Hier haben wir noch ein bisschen Brot, auch regional. Und dass der Wein erfreue des Menschenherz. Und tatsächlich habe ich jetzt hier einen fränkischen Rotling. Ja? So kurz. Ja, schmeckt fränkisch. Ganz klar. Ich hoffe das. Und sein Antlitz glänze vom Öl. Dann haben wir hier noch ein bisschen Öl. Und dann das Brot des Menschenherz stärke. Da habe ich mir noch ein bisschen, nicht falsch verstehen, ein bisschen Mehl dabei. Und als ich das gelesen habe, dann war mein erster Gedanke so, das mag ich. Da, mit diesem Vers kann ich ein bisschen bleiben. All diese Dinge sind mir sehr sympathisch. Und als erstmal wird Gott hier erstmal dafür gedankt, dass er dem Land Wasser gibt. Und die Früchte prächtig wachsen. Und tatsächlich, als ich hierher gezogen bin vor ein paar Monaten, war das eine der Sachen, die mich am meisten begeistert hat, dass es hier einfach brutal viel Früchte gibt überall. Also, für euch mag das vielleicht normal sein, wie viele Obstbäume hier sind, aber bei uns zu Hause gibt es eigentlich so gut wie gar keine Obstbäume in der Region. Und auch in anderen Regionen, wo ich hin war, habe ich das noch nie gesehen, dass überall am Wegesrand ich mir eigentlich im Herbst oder im Sommer irgendwas, also ich gar kein Mittagessen kochen brauche, weil es eigentlich so viel gibt überall. Mundraub, ja, aber... Genau, also da bin ich echt begeistert gewesen und ich habe auch so gedacht, wenn es eine Region gibt, die wirklich sehr mit Wasser und mit Früchten und so gesegnet ist, dann ist es wahrscheinlich unsere Region hier. Also das ist echt richtig, richtig krass. Also da können wir uns hoffentlich ein bisschen reinfühlen, weil hier sind die ganzen Bäume voll, also ich weiß nicht, diesen Herbst, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber es war krass auf jeden Fall, wie voll das war mit Früchten. Genau. Und dann haben wir diese drei Dinge, die in der Bibel ganz oft eine entscheidende Rolle spielen, nämlich Brot, Wein und Öl. Und einige von euch kennen sich vielleicht auch ein bisschen mehr in der Bibel aus und haben vielleicht auch schon ein paar Assoziationen. Zum Beispiel Brot und Wein sind ja beim Abendmahl. Oder kommen auch an vielerlei anderen Stellen vor, also ganz oft. Oder auch das Öl, David, als er König wird, wird mit Öl gesalbt und so weiter. Also das zieht sich durch, diese drei Dinge, und die sind auch super. Ich meine, wir verwenden die heutzutage immer noch ständig. Und hier steht aber jetzt was ganz Besonderes, ein ganz besonderer Zusammenhang für diesen Wein. Hier steht nämlich, wo haben wir es? Da. Dass der Wein erfreue das Menschenherz. Und dieses, das Menschenherz erfreuen, bedeutet hier nicht, dass wir jetzt nur emotional, sondern Herz hat im Alten Testament oder eigentlich in der Bibel generell eine allumfassende Bedeutung. Das heißt, sowohl vom Denken als auch vom Fühlen geht es mir richtig gut, wenn ich erfreut bin vom Herzen her. Das heißt, Gott hat den Wein gemacht. Warum hat er ihn gemacht? Damit wir richtig happy sind. Das war der Grund dafür, dass es den Wein gibt. Beziehungsweise die Menschen haben ja den Wein daraus gemacht, aber es wird eben auf Gott hier übertragen, wird auf Gott gezogen. Und das Öl hat auch eine ganz besondere Bedeutung. Hier steht, und sein Antlitz glänze vom Öl. Und das machen wir jetzt einfach mal. Oh, das war jetzt ein bisschen viel. Machen wir jetzt trotzdem so. Oh. Ja, müssen wir mal wieder ein bisschen putzen dann. Und Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 17, da sagt er, wenn ihr fastet, das ist jetzt ein Beispiel, wenn ihr fastet, sagt Jesus, dann sollt ihr euer Haupt mit Öl einreiben und euren Kopf waschen, damit ihr nämlich richtig glücklich ausseht, richtig, dass es euch richtig gut geht und nicht irgendwie, dass ihr die ganze Zeit so rumrennt wie mit so einer traurigen Miene, weil ihr fastet und es euch so übel geht. Das heißt, aus dieser Stelle will ich jetzt nur den Aspekt ziehen, Öl bedeutet, dass es mir sehr gut geht, wenn ich mich mit Öl einreibe. Das ist ein Zeichen meines Wohlergehens, meines Wohlstands. Und wenn hier eben dann steht, unser Antlitz glänze vom Öl, heißt es, und Gott hat das Öl gemacht, damit es uns richtig gut geht. Gott hat den Wein und das Öl gemacht, damit es uns richtig gut geht. Und genauso das Brot auch, damit unser Herz gestärkt wird davon. Danke dir, Herr, dass es dir so krass um unser Wohlergehen geht und dass du den Wein, der so richtig lecker ist, oder auch das Öl, was wir ständig benutzen und brauchen und was auch damals noch eine viel tiefere Bedeutung hatte, und auch das Brot, was für uns Alltag ist und eine Normalität, dass du das alles für uns gemacht hast, Herr, vielen Dank. Danke dir, dass es um unser Herz geht, dass dir darum geht, dass es uns völlig gut geht. Vielen Dank. Damit geht es auch schon schnell in die nächste Runde. Vers 16. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft und die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Störche wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Oder das ist eine Murmeltierart. Genau, auf diesen Bäumen, da lieben es die Störche einfach zu nisten. Und es gibt nur einen Ort auf der Welt, wo es die Störche noch mehr lieben zu nisten. Wisst ihr, wo dieser Ort ist? Bei uns, jawohl. Und das finde ich auch faszinierend, dass Gott Vögel, oder jetzt in dem Fall die Störche, so angelegt hat, dass sie extrem variabel sind. Also, dass sie in 5000 Kilometer Entfernung im Libanon auf irgendwelchen Zedern sitzen und hier bei uns in Diesbeck auf dem Schornstein. Also, das finde ich krass, dass Gott das so aufeinander angepasst hat, dass es sowas möglich ist, genau. Eins passt ins andere, da haben wir es wieder. Und hier, ja genau, also es zieht sich durch, eine Sache gehört zur anderen und es zieht sich weiter durch. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle Tiere des Waldes, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise fordern von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Und fast jedes Kalendersystem, und deswegen habe ich das auch mal hier so, fast jedes Kalendersystem der Menschheitsgeschichte orientiert sich entweder an Mond oder an Sonne. Das heißt, wir Menschen haben keine bessere Idee gefunden, als das, was Gott sowieso schon gegeben hat. Ist ja mit vielen Dingen so, nur hier ist es irgendwie offensichtlich. Und auch unser Kalendersystem heute orientiert sich noch großenteils so. Oder Ostern zum Beispiel macht sich fest am Mond und so weiter. Und ich habe auch mal überlegt, wenn zum Beispiel jetzt das Musikteam keinen ordentlichen Tag-Nacht-Rhythmus hätte. Ja, wenn unsere Freunde, die uns hier was vorspielen, nicht ordentlich zur Ruhe kommen würden und dann tagsüber schlafen und keine Ahnung was, dann wissen wir ungefähr, wie sich das jetzt hier anhören würde. Oder wenn ich die letzten Tage, wenn es keine Sonne gegeben hätte die letzten Tage, oder permanent Sonne. Leute, die in solchen Regionen wohnen, wissen, wie das ist. Das ist extrem anstrengend für die Psyche und wir können froh sein, dass Gott ja fast der ganzen Welt diesen Tag-Nacht-Rhythmus geschenkt hat, dass wir arbeiten können und ruhen können. Und dafür danke ich ihm jetzt auch kurz. Danke Gott für diese unglaublich simple und ja, für uns ganz normale Sache von Mond und Sonne und Tag und Nacht und Helligkeit und Finsternis. Danke für die Möglichkeit, dass wir was schaffen können am Tag und dass wir nachts auch ruhen können. Ich bitte dich, dass du uns auch allen diesen Schlaf und diese ja, Motivation zur Arbeit auch schenkst. Und ich danke dir dafür, dass du es so geordnet hast, dass es uns leicht fällt, das zu machen. Weiter geht's im Vers 27, 24. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt's ohne Zahl, große und kleine Tiere. Du ziehst Schiffe dahin. Da ist der Leviathan, also das war das größte damals bekannte Wesen. Es war so ein Seeungeheuer, ein sehr großes Meerestier auf jeden Fall, den du gemacht hast, damit zu spielen. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihn gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hände auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem oder Atem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen und du machst neu das Antlitz der Erde. Genau, das Antlitz der Erde, das kann man vielleicht auch vor uns, kam das Wort ja auch schon mal. Das Antlitz der Erde wird sozusagen geölt. Ja. Gott hat alles so weise geordnet, so richtig gut, so richtig clever, so richtig perfekt, so ideal. Und auch die unergründeten Weltmeere, die Tiefen der Weltmeere, die hat er geordnet und dann die hat er irgendwie gestaltet. Und das finde ich auch sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Viele Experten sagen ja, dass wir mehr wissen über den Weltraum als über die Tiefen unserer Weltmeere. Und diese Vorstellung finde ich eigentlich ziemlich witzig, weil wir uns immer weiter nach oben entwickeln und nicht wissen, was unter unseren Füßen ist. Aber auf jeden Fall hat Gott die so gemacht und hat auch diese großen Tiere, großen Fische gemacht, um mit ihnen zu spielen. Das heißt, es hat eigentlich keinen richtigen Zweck für uns, aber er hat zwar seinen Wille, um mit ihnen zu spielen. Und auch was Schönes, was wir vor uns gesungen haben, ich stehe vor dir mit offenen Händen, haben wir vorhin zusammen gesungen. Und genau das kommt hier auch vor. Ich mal zurück. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Das heißt, alle Menschen sind wie Kinder vor Gott und sagen, Gott, bitte gib uns was zu essen. Und Gott steht so da, sagt, ja, mein Kind, hast ein Obst. Also ist wie die perfekte Mama. Gott, es ist wie eine richtig gute Mama, die sich um uns kümmert. Und wir sollen zu ihm kommen. Oder es steht nicht nur, wir sollen, sondern er geht davon aus, unser Psalmist. Die Menschen stehen vor Gott, machen ihre Hände auf und stehen da. Und er macht dann auch seine Hände auf und gibt uns was richtig Leckeres. Und gleichzeitig hat aber Gott auch eine ganz andere Seite, nämlich hier lesen wir von Tod und Leben. Und ja, ich finde es auch ein bisschen beruhigend, dass wir als Gemeinde zum Beispiel wissen können, wenn jemand stirbt, dass es Gott ist, der diesen Weg mit der Person beschreitet oder dass er das wegnimmt. Und gleichzeitig auch uns zusammen freuen können hier. Wenn jemand wieder geboren wird, ist ja übrigens cool, wie viele Kinder auch immer wieder hier so durchhuschen. Und auch da wissen wir, dass Gott dort den Atem dazu gibt, die Menschen ein neues Leben schenkt. Und da bete ich auch kurz von hier, einfach einen Satz. Danke, Herr, dass du Leben nimmst und Leben gibst und niemand sonst, dass wir wissen, dass du das in der Hand hast. Und damit kommen wir auch zum Ende und eigentlich zum Anfang unseres Psalms. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie. Er rührt die Berge an, so rauchen sie. Und ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Das heißt, das, was ich erzähle, alles, das möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des Herrn. Und die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Und da können wir uns, glaube ich, vor allem auch angesprochen fühlen mit unserem Unglauben und den Dingen, dass Unglaube endlich Schluss sein soll, sowohl in unserem Leben als auch generell. Und dann kommt: Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja, steht da. Und das ist eigentlich auch so die Quintessenz. Das letzte hier unten: Halleluja. Und das ist eine Aufforderung von dem Typen, der das geschrieben hat, an uns. Das heißt nämlich: Preist den Herrn. Das heißt, es geht nicht mehr nur an Gott, sondern es geht an alle vermummten Gesichter, die ich jetzt hier gerade anschaue. Und an mich und uns alle. Und diese Aufforderung will ich deswegen auch ein bisschen konkretisieren für euch. Ihr habt jetzt wahrscheinlich viel mehr Zeit als normalerweise. Und mein Vorschlag ist deswegen, oder meine Halleluja-Aufforderung, dass ihr euch einen Psalm nehmt, damit in die Natur geht und dann anfangt dort Gott zu loben für die Sachen, die ihr lest und die ihr sieht. Und ich finde es nämlich richtig cool, weil es ist eigentlich gerade eher eine Zeit, wo es kühler wird, aber wo vor allem auch durch die ganzen Corona-Maßnahmen wir eher drin bleiben, eher für uns bleiben. Und wie cool wäre das, wenn wir aber rausgehen, nicht mitten unter den Menschen, aber mitten unter seiner Schöpfung. Und dann dort dafür loben, Gott dafür loben, was er alles gemacht hat. Das heißt, nicht nur ich fordere euch dazu auf, sondern unser Freund hier, der das geschrieben hat, sagt zu euch: Preist den Herrn. Geht raus und preist den Herrn. Und jetzt singen wir noch ein Lied mit unserem Musikteam. Und während wir das machen, könnt ihr auch schon ein bisschen vielleicht darüber nachdenken, welchen Psalm oder so oder wo ihr hingehen könntet. Auf jeden Fall die Challenge für diese Woche: Geht raus und preist den Herrn. Amen.